hatte mit diesem Vortrag mindestens drei Schwierigkeiten. Die erste war die, ich arbeite in einer Klinik und das schon im November 30 Jahre und bin viel zu befangen, um über Teilhabe zu reden. Bin selber so inkludiert oder hospitalisiert oder wie man das heutzutage gerade nennt. So, dann habe ich mir aber gedacht, da kann ich mich ja retten. Ich mache Sie dann dafür darauf aufmerksam, was man schon von der Klinik von Anfang an an Teilhabe verunmöglichen kann. Also welche Tricks wir drauf haben, um Teilhabe von Anfang an zu stören. Das lohnt sich ja, darauf aufmerksam zu machen. Zweite Schwierigkeit war, ich soll als Psychologe reden. Das ist mir völlig ungewohnt. Wir haben schon gesagt, dass ich viel lieber anthropologische Aspekte betone. Aber da habe ich mir gedacht, das fällt Ihnen gar nicht auf, dass vermuschel ich einfach. Und die dritte Schwierigkeit war, der Titel heißt Kunst der Teilhabe. Wenn es um Kunst geht, verbietet sich eigentlich jede Abstraktion. Also habe ich meinen Vortrag radikal gekürzt auf dem Weg hierher und habe gedacht, ich mache nur so eine Andeutung, was ich hätte sagen können. Und dann erzähle ich Ihnen Geschichten. Das passt dann eher zur Kunst. Also links ist jetzt der theoretische Teil, durch den ich Sie durchführen möchte. Also einmal möchte ich anfangen, etwas über diese sehr enge medizinische Sicht zu erzählen, wie wir auf diese Weise Teilhabe schon von vornherein verunmöglichen, und zwar schon die Teilhabe an sich selber, geschweige denn die Teilhabe am Ganzen. Und dann komme ich auf so Begriffe wie Sinnbedürfnis und Eigensinn zu sprechen, weil das sind für mich wichtige anthropologische oder auch psychologische Begriffe, die zur Teilhabe dazugehören, also jetzt zu der psychologischen Sicht auf Teilhabe. Und dann möchte ich unbedingt auf die Teilhabe der Angehörigen zu sprechen kommen, weil ich überzeugt bin, ohne deren Teilhabe gelingt auch die andere Teilhabe nicht. Auch die Angehörigen sind ein Ort, wo Teilhabe passiert, also insofern gehören sie damit dazu. Und ganz kurz komme ich dann auf strukturelle Voraussetzungen, da aber auch nur auf zwei Aspekte zu sprechen. Dann kommt der rechte Teil, wenn möglich vier Geschichten, aber da kann ich mich auch anpassen an die Zeit sozusagen. Das sind zwei Ziele, die ich habe, deutlich zu machen, dass Teilhabe nicht nur abhängig ist von äußeren, strukturellen Bedingungen der Psychiatrie, sondern auch von dem Selbstverständnis, was wir anbieten in der Psychiatrie und von den Beziehungen, die sich daraus entwickeln. Also wir können Teilhabe nicht einfach nur äußerlich organisieren, sondern müssen auch entsprechende Beziehungen gestalten. Und das Zweite, wer durch die Behandlung sich selbst fremd gemacht wurde, das versuche ich zu verdeutlichen, durch reduktionistische Krankheitskonzepte und, der wird erhebliche Mühe mit sozialer Teilhabe haben, obwohl gerade der sie braucht. Insofern ist das ein wichtiges Spannungsfeld. Jetzt komme ich zu diesen Vereinfachungen, die nur so schlagartig deutlich machen sollen, wovon wir ausgehen, wenn wir in der Klinik mit psychisch Kranken zu tun haben, wenn da bestimmte Dialoge brauchen. Ich will Sie einfach nur aufmerksam machen auf bestimmte Reduktionismen, die sich sehr schnell einschleichen, zumindest in Kliniken und erst recht in Unikliniken. Beispielsweise so ein Dialog, Krankenpfleger fragt Ärztin, warum ist Herr X psychotisch? Antwortet der Ärztin, er hat eine Psychose. Beide sind sie zufrieden, als hätten sie was geklärt. Dabei ist es eine reine Tautologie. Oder warum ist Frau M. so aufgeregt? Antwort, sie agiert, als hätte man was geklärt. Oder wir wissen nicht, was Herr P. nach der Entlassung macht, lassen Sie uns zur Sicherheit eine rechtliche Betreuung einrichten. Die rechtlichen Betreuungen explodieren, und das ist überhaupt nicht so gedacht gewesen vom Gesetzgeber, und sie explodieren, weil sich die stationäre Bereich der Verantwortung entledigt und statt über den Tellerrand zu gucken, statt Zusammenarbeit anzubahnen, lieber das so die eigene Verantwortung abgibt. Nicht überall, aber das ist so eine Gefahr, auf die ich aufmerksam machen möchte. Oder Herr B. ist doch schon 22, der muss endlich zu Hause ausziehen. Herr B. wird Ihnen gleich noch begegnen. Frau P. hört Stimmen, sie hat eine Schizophrenie, einen Reduktionismus, der so nicht korrekt ist. Das ist eine Gleichsetzung, die nicht fachlich nicht stimmt, aber völlig üblich ist. Oder Herr S. nimmt seine Pillen nicht, er ist non-compliant. Als wäre das eine Eigenschaft oder ein Krankheitsmerkmal und nicht das Ergebnis einer misslungenen Beziehung. Also so einfach kann man sich da aus der Verantwortung stehlen und die Eigenreflexion dann völlig hintanstellen. Jetzt komme ich auf zwei Vereinfachungen, die mehr theoretischer Natur sind, aber auch relativ üblich sind, die anderen habe ich gekürzt. Eine solche Vereinfachung ist, Psychosen werden vererbt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen noch so begegnet oder ob man das selber noch im Hinterkopf hat. Es ist völlig falsch. Es ist mit Sicherheit weder die Psychose noch die Depression noch die Manie eine Erbkrankheit. Wenn es etwas vererbt wird, ist es die Vulnerabilität, die Dünnhäutigkeit, die aber sehr unspezifisch ist und mitnichten eine Krankheitsvorstufe, sondern eine wertvolle menschliche Eigenschaft. Und es ist mit Sicherheit nicht ein Gen beteiligt, sondern ganz viele Gene. Das genetische Potenzial ist auf ein 50% zu schätzen. Das heißt, der 50% dieses Saales kann schneller psychotisch werden und die anderen 50% brauchen etwas mehr Stress, um psychotisch zu werden. Oder etwas mehr Isolation, um halluzinieren zu müssen. Aber das Potenzial haben letztlich beide. Wir reden da nur über Wahrscheinlichkeiten. Was aber noch wichtiger ist, auch wissenschaftlich spannend ist, dass die Gene nicht deterministisch wirken. Wir sind nicht festgelegt von unseren Genen, sondern es gibt eine sehr komplexe Interaktion zwischen Stressmerkmalen, biografischen Erlebnissen, Krisenereignissen und die können ein genetisches Potenzial wecken oder auch nicht. Daran merken Sie, wie relativ das ist, diese Vereinfachung, das sind die Gene. Die letzten beiden Punkte sind ein bisschen spekulativ, aber hier darf man das, glaube ich, sagen, dass die Entwicklung des Menschen ohne genetische Abweichung stagnieren würde und dass die psychotische Reizoffenheit, die Reizoffenheit, die Psychoseerfahrene haben, eigentlich eine Fortentwicklung des Menschseins ist. Die Reizoffenheit unterscheidet uns von den Affen, nur dass die Psychotiker das Menschsein etwas übertreiben und der Zeit voraus sind, und das in einer unübersichtlichen Welt damit natürlich auf Schwierigkeiten stoßen. Also das nur, um zu relativieren, was alles mit dieser Vereinfachung angerichtet werden kann. Ähnlich ist es mit dem Hirnstoffwechsel, dass der beteiligt ist, leugnet niemand mehr. Der ist auch an dem Verliebtsein beteiligt, ohne die Liebe erklären zu können. Und er ist natürlich auch an Psychosen beteiligt. Aber wir wissen, dass er nicht ursächlich verantwortlich ist für die Psychose und für die Depression, sondern dass da eine Menge Entbehrungen, Frustration, biografische Erlebnisse auf dem Hintergrund von Dünnhäutigkeit eine Rolle spielen, um dann den Stoffwechsel zu verschieben, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, um dann allerdings eine Eigendynamik auslösen zu können. Und diese Eigendynamik macht dann noch empfindlicher für neue Entbehrungen, neue Frustration und neues Unglück. An der Stelle machen dann Antidepressiva und Antipsychotika auch Sinn. Also ich will die nicht verteufeln und nicht deren Wirkung nicht leugnen. Aber sie wirken nicht ursächlich, sondern sie wirken gegen eine Eigendynamik. Jetzt könnten Sie sagen, das ist doch egal, das ist Sophismus. Das ist es nicht, weil wenn ein Betroffener den Eindruck hat, ich reduziere ihn auf den Stoffwechsel, dann geht er erst recht in Abwehr und das mit Recht, weil ich etwas vereinfache und etwas reduziere, was nicht der Wahrheit entspricht. Wenn ich ihn aber als ganzen Menschen wahrnehme, mit all seinen Krisenerlebnissen, mit all seinen subjektiven Erscheinungen und Erlebnissen und in dem Zusammenhang auf die Eigendynamik zu sprechen komme, ist die Kooperationsbereitschaft ungleich viel größer. So. Jetzt komme ich als Gegenpol zu diesen mehr psychologischen oder lieber sage ich anthropologischen Aspekten und will die nur einmal so durchdeklinieren zu verschiedenen psychischen Erkrankungen. Nehmen wir die Angststörung oder nehmen wir zunächst mal die Fähigkeit des Menschen, Angst zu haben. Das ist eine notwendige menschliche Fähigkeit, ohne die wir längst nicht mehr auf dieser Welt wären. Wir wären vom Säbelzahntiger gefressen worden und wären nicht mehr hier sozusagen. Also die Angst ist notwendig, um uns vor Gefahren zu schützen. Aber sie kann sich verselbstständigen, verallgemeinern, kann zur Panikstörung werden und dann ist sie natürlich auch krankheitsbedürftig. Aber das Repertoire Angst ist keine Störung. Und es macht gar keinen Sinn, es nur pathologisch zu betrachten. Sondern wir müssen es relativieren und von beiden Seiten betrachten. Dasselbe gilt für Zwänge. Menschen brauchen Rituale, brauchen Halt, brauchen Wiederholungen. Und möglicherweise kann das normale Leben derzeit zu wenig davon bieten, sodass das so schnell pathologische Formen annimmt. Aber das Bedürfnis nach Wiederholung und Halt ist ein zutiefst menschliches und verständliches. Bei Menschen mit Psychosen ist es besonders ausgeprägt, sodass sie so gerade Zwangsstörungen entwickeln können, um sich sozusagen zu halten, um die Psychose zu vermeiden. So, dann kann sich das allerdings verselbstständigen und kann zu einer schweren Störung gehen. Aber auch hier, wir müssen es von beiden Seiten wahrnehmen. Dasselbe gilt für Depressionen. Es ist eine nötige menschliche Fähigkeit oder eine Fähigkeit der Seele, auf Durchzug stellen zu können. Es ist eine Art Todstellreflex, um sich zu schützen. Bei Gefühlen, die man nicht aushalten kann, die im Moment so heftig sind, dass man sie nicht fühlen kann, dass man sie vermeiden muss oder bei Gefühlen, die so widersprüchlich sind, dass man sich innerlich gar nicht klar werden kann, dann braucht man eine Auszeit. Oder bei Entscheidungen, die in dem Moment nicht zu gefallen sind, die von einer gewissen tragische Tragweite haben, dann kann es eine notwendige Auszeit sein, sozusagen auf Durchzug zu stellen. Insofern macht es gar keinen Sinn, jede Depression sofort pathologisch zu betrachten. Und zwar auch ein Stück unabhängig von der Schwere. Sonst die Frage, in welchem Anlass, in welchem Zusammenhang steht sie? Wie kann ich sie begreifen als Person, als Betroffener? Welchen subjektiven Zugang habe ich? Dann kann ich damit auch anders umgehen als pathologisch. Aber gerade bei Depressionen muss man bedenken, dass sie eben auch eine mehrfache Eigendynamik haben können. Psychische Eigendynamik, dass man sich immer weiter in die Tiefe schraubt mit seinen Kognitionen. Soziale Eigendynamiken, dass man sich hochschaukelt in der bipolaren Störung oder auch eben somatische Eigendynamiken, dass der Stoffwechsel, wie schon angedeutet, so besonders reagiert. Also dann sprechen natürlich alle mit Recht von einer Erkrankung und von der Behandlungsbedürftigkeit. Selbe gilt für Manien, wo man zunächst mal auch akzeptieren muss, dass es aus der Tiefe der Depression heraus unter Umständen subjektiv, persönlich auch geradezu eine Notwendigkeit braucht, mit viel Anlauf und viel Schwung nach oben zu kommen und dann vielleicht auch über das Ziel hinauszuschießen. Wenn wir dann immer schon an der wachsam dastehen und sagen, oh, der wird schon wieder manisch, ob das nun die Angehörigen oder die Therapeuten sind, dann triggern sie geradezu diesen Prozess in diesen Trotz hinein. Das heißt, auch hier brauchen wir ein Stück Souveränität und Abstand und müssen auch erkennen können, dass Wellen nach oben und nach unten gehen und dass das auch eine gewisse Dynamik haben darf. Natürlich geht es dann darum, wie kann man auch Halt geben, aber das wäre ein anderes Thema. Da gibt es weit mehr Möglichkeiten. Die Dynamik bipolarer Störung ist keineswegs so festgelegt, wie man früher angenommen hat, sondern es gibt eine Menge Steuerungsmöglichkeiten. Borderline-Störungen sind sicherlich auch zutiefst verunsichert, und zwar vor allem auch für die Angehörigen. Und trotzdem lohnt es sich zu erinnern, dass die Dynamik, die da abgeht, allen Menschen vertraut sind. Es ist eine Art Langzeitpubertät, wenn Sie so wollen, ist eine extreme Form von Pubertät, ist eine Auseinandersetzung mit dieser schwierigen Balance von Anpassung und Widerstand oder Verbindung und Autonomie, eine Gratwanderung, die wir alle hinkriegen müssen. Jeder von uns muss eine besondere, für ihn richtige Balance zwischen Abstand und Nähe hinkriegen oder jeder von uns muss eine Balance hinkriegen zwischen Anpassung an Systeme, an Institutionen, an Familien, an Beruf, aber er muss auch den nötigen Abstand und eigene Autonomie und sozusagen das nötige Krachpotenzial behalten, um überleben zu können als Person. Und da sind Menschen mit Borderline-Störung geradezu vorbildlich, nur extremer noch, viel extremer als das, was wir uns leisten können. Letztes Beispiel sind die Psychosen. Die Reizoffenheit habe ich schon angesprochen, die besondere Dünnhäutigkeit. Aber auch hier gibt es wichtige anthropologische Brücken, Verstehensbrücken. Eine Brücke ist der Traum. Menschen in Psychosen erleben sehr ähnlich wie in Träumen. Selbst die Physiologie ist sehr ähnlich wie in Träumen, mit dem wichtigen Unterschied, dass wir in den Träumen durch den Schlaf geschützt sind und in der Psychose nicht. Macht natürlich in der Konsequenz einen Unterschied. Trotzdem ist es wichtig zu fühlen oder auch für möglich zu halten, dass da Ähnliches mittransportiert wird. Bei Träumen wissen wir, dass es Wunsch- und Angstträume gibt. Dasselbe gilt für Psychosen. Da gibt es nicht nur Angstanteile in Psychosen, sondern auch Wunschanteile. Selbst bei der Paranoia, wo die drei Geheimdienste hinter einem her sind, ist es sozusagen der Angstanteil offensichtlich. Aber auf den zweiten Blick kann ich wahrnehmen, dass jemand lieber drei Geheimdienste hinter sich her hat, als völlig bedeutungslos zu sein. Das spielt er zumindest in einer anderen Liga sozusagen. Ich will das damit nicht verharmlosen, aber wenn wir den Wunschanteil in diesen Störungen nicht wahrnehmen, vergeben wir uns einen wichtigen Zugang, einen Verstehenszugang, einen therapeutischen Zugang und auch eine Möglichkeit der Entlastung der Symptomatik. Ein anderer wichtiger Bezug ist der Rückgriff auf kindliche Wahrnehmung. Kinder von 2-3 Jahren beziehen alles auf sich, weil ihr Gehirn oder ihre Seele, wie sie das wollen, noch nicht anders wahrnehmen kann, als es mit sich in Beziehung zu setzen. Die können noch nicht abstrahieren, insofern wird alles auf sich bezogen. Wenn die Eltern sich streiten, fühlt das Kind sich schuldig. Das ist eine Durchgangsstufe, eine Entwicklungsstufe. Es ist gleichzeitig aber auch eine Wahrnehmungsform, die in jedem von uns abgespeichert ist. Und Menschen in Psychosen tun eigentlich nichts anderes, als auf diese Wahrnehmungsstufe zurückzugreifen. Also in einer, auf welchen Gründen auch immer, in einer tiefen Lebenskrise greifen sie auf eine Wahrnehmungsform zurück, die eben der eines Kindes entspricht, alles auf sich beziehen, weil sie sonst die Übersicht verlieren, alles auf, sozusagen auf die eigene Person konzentrieren, weil es sonst alles so unübersichtlich wird. Das ist auch eine Verarbeitungsform, natürlich eine inadäquate. Mit 20 ist nicht adäquat, dann so zu reagieren wie ein Zweijährigen. Aber es entlastet alle Beteiligten, wenn man sagt, der ist kein Wesen vom anderen Stern, sondern der tut etwas, was in uns sozusagen verankert ist, psychologisch, aber auch biologisch in uns verankert ist. Und jetzt müssen wir gucken, dass er davon auch wieder Abstand nehmen kann. Soweit zu dieser anthropologischen Sicht, wo ich überzeugt bin, wenn wir an der Stelle nicht Teilhabe ermöglichen, Teilhabe an den eigenen Symptomen, Teilhabe an den eigenen, sozusagen an der eigenen Person, dann brauchen wir über soziale Teilhabe kaum zu reden. Also auf der Stelle werden schon Weichen gestellt und oft eben in die falsche Richtung. Ein Nebenaspekt ist, dass wenn ich das so auffächere, dann auch die Komorbidität ein bisschen andere Dynamik kriegt. Heutzutage ist es in Kliniken so, dass jeder anschließend mindestens 3 Diagnosen hat, weil sonst der MDK Schwierigkeiten macht, sozusagen. Also der medizinische Dienst der Krankenkassen. Also konstatiere ich eine Psychose, eine Angst und eine Depression. Obwohl zu fast jeder Psychose eine Angst gehört und nach fast jeder Psychose eine depressive Nachschwankung kommt. Aber anschließend geht derjenige mit 3 Diagnosen nach Hause. Das ist das Gegenteil von Antistigma-Arbeit. Und wir haben völlig verlernt, sozusagen die Wechselwirkung von Symptomen wahrzunehmen. Das war früher mal üblich bei den früheren Psychopathologen mit Diagnosen erster und zweiter Ordnung. Heute wird nur noch alles nebeneinander gestellt, als hätte das nichts miteinander zu tun, als hätte man Läuse, Flöhe und Mücken. So, und als wäre das nicht irgendwie in einer Wechselwirkung, zumindest im subjektiven Erleben. Und damit kriegt Krankheit noch viel mehr Macht, auch in der Selbstwahrnehmung. Das ist mein Lieblingszitat aus der blauen Broschüre, die draußen auch liegt. Es ist normal, verschieden zu sein, die im Trialog entstanden ist. Menschen müssen im Unterschied zu anderen Lebewesen um ihr Selbstverständnis ringen. Es gehört zu unseren Möglichkeiten, an uns zu zweifeln und dabei auch zu verzweifeln, über uns hinauszudenken und uns dabei auch zu verlieren. Wer darüber psychotisch wird, kognitiv oder affektiv, beides ist da angesprochen, ist also kein Wesen vom anderen Stern, sondern zutiefst menschlich. Kommen jetzt zu dem Thema Sinn, Bedürfnis. Das spricht ja ein bisschen schon aus dieser anthropologischen Zugang. Wie wichtig ist es einem eigentlich Patienten, dieses eigene Symptom mit der eigenen Person, mit der Biografie in Beziehung zu setzen? Irgendwie ein Stück Zusammenhang herzustellen. Da gibt es verschiedene Kasuistiken zu, es gibt verschiedene Biografien von Dorothea Buck und so weiter, aber es gibt keine statistischen Untersuchungen, keine über eine große Population, weil es keinen Fragebogen gibt. Ich hatte auch erst große Zweifel, ob man sowas wie Sinn überhaupt als Fragebogen darstellen kann. Wir haben das versucht und das will ich Ihnen kurz erzählen. Zunächst aber die beiden Extrempositionen, die Sie vermutlich kennen. Entweder Psychosen sind völlig sinnlos und zufällig, der Hirnstoffwechsel entgleist ohne Bezug zum Erleben und die Inhalte sind völlig unbedeutend und danach zu fragen, verwirrt nur, man fragt sich wen. So, und die Gegenposition, das wäre jetzt etwa Dorothea Buck, psychotische Erfahrung verschafft einen ungewohnten und überwältigenden Zugang zu unbewussten Erlebnissen und Konflikten und die Aufarbeitung ist nötig für eine nachhaltige Stabilisierung. Dabei können Medikamente hilfreich sein, aber nur in dem Rahmen einer tragenden und reflektierenden Beziehung. Das sind so zwei Pole, wo wir im Alltag natürlich viele Zwischenstufen haben und viele Menschen uns einfallen, die mal zu dem einen und mal zu dem anderen neigen und denen wir mal so und mal so begegnen müssen. Also das ist jetzt kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Spannungsfeld, in dem sich jeder angemessen bewegen muss, auch jeder Patient. So, und da haben wir jetzt versucht, das mit einem Fragebogen zu erfassen, Items zu finden, die ein bisschen die Komplexität dieses Sinngefüges erfassen. Das geht natürlich einmal in die Richtung Entstehung der Psychose. Da gibt es dann entweder den Bezug zu den Lebensereignissen oder den Blick auf die völlig unbelastete Vergangenheit, die nichts mit der Psychose zu tun hat. Das wären zwei Items als Beispiel. Meine Psychose hat nichts mit meiner Lebenserfahrung zu tun, hat mit meiner Lebenserfahrung zu tun oder sie ist vom Himmel gefallen. Symptomerleben gibt es schon die Möglichkeit, das haben wir sehr schnell in Gesprächen gemerkt, Menschen, die in den Psychosen durchaus auch Bedeutung sehen und andere, die sich nur belastet sehen. Das Positive wäre dieses, das Negative das andere, das können Sie sehen. Und die dritte Ebene wäre die Auswirkung der Psychose. Werden die Auswirkungen nur negativ betrachtet oder auch positiv? Das wären zwei Items, die da als Beispiel für stehen. Jetzt die Frage, wie verteilt sich das? Wie ist die Häufigkeit bei insgesamt fast 500 Patienten aus allen möglichen Gegenden der Republik und auch mit unterschiedlichem Schweregrad an Psychosen? Dabei war ich völlig überrascht, dass 75% die ihre Lebensereignisse im Zusammenhang mit der Entstehung der Psychosen sehen. Das muss jetzt nicht zwingend ursächlich sein, kann auch der Auslöser sein. Aber für Sie ist es bedeutsam, über Ihre Lebensereignisse Gedanken zu machen, warum gerade ich, warum gerade in dem Moment, das hat für Sie eine große Bedeutung. Fast 50% erleben Ihre Psychosen auch positiv. Natürlich überwiegt da das Negative, aber es werden auch positive Aspekte betont. Und bei den konstruktiven Veränderungen, also die Psychose bewirkt auch etwas Positives, ich habe mein Leben neu organisiert und so weiter, sagen über 60% etwas Konstruktives, was Positives. Bei alledem müssen Sie bedenken, dass es subjektive Wahrnehmungen sind, aber das macht sie nicht weniger wichtig, im Gegenteil. Also wir reden über subjektive Konstruktion, nicht mehr und nicht weniger. Noch spannender als diese Daten an sich schon, fand ich dann den Zusammenhang. Menschen, die ihre Psychose mit ihren Lebensereignissen in Verbindung bringen, gucken positiver auf ihre Psychose und positiver in die Zukunft. Daraus würde ich schon die Schlussfolgerung ziehen, dass es nötig ist, auch biografisch, psychotherapeutisch sozusagen mit Psychosen zu arbeiten. Das ist ein Auftrag an Psychotherapie, sich mehr darum zu kümmern und sich nicht nur um die Gesunden zu kümmern. Es ist ein Auftrag, Teilhabe auch an dieser Stelle stattfinden zu lassen, als Teilhabe an sich selbst, damit so etwas wie Kohärenz entstehen kann. Die Salutogenese hat diesen Begriff geprägt, ein Stück subjektive innere Zusammenhang wiederherstellen zu können. Ob der objektiv stimmt, ist völlig unbedeutend, aber irgendwie ein inneres Bild herstellen zu können, wo man wieder ein Stück über sich als Person sprechen kann oder sich so wahrnehmen kann. Und das führt mich zu einem Zitat von Viktor Frankl. Ist der Mensch auf der Suche nach Sinn fündig geworden, dann wird er glücklich. Auf der anderen Seite wird er dann aber auch leidensfähig. Leiden bringt nämlich den Menschen nicht an und für sich in Verzweiflung, sondern nur Leiden, das ohne Sinn zu sein scheint, führt zu Verzweiflung. Also wir werden nie Leid aus der Welt schaffen können, aber wir können etwas tun, dass ein Stückchen der innere Zusammenhang wiederhergestellt werden kann und auch das entscheidet über Teilhabe. Jetzt komme ich zu dem Eigensinn, zu dem Thema Eigensinn. Das klang ja schon mehrmals an. Mein Eindruck ist, dass sich Kliniken zurzeit das sehr einfach machen. Je eigensinniger ein Patient ist, desto schwerer hat er reinzukommen in die Klinik, es sei denn, er kommt mit Zwang. Am Eingang der Klinik stehen sozusagen zwei Höllenhunde. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die griechische Mythologie erinnern. Ne? Die muss man füttern, um dann runter in den Hades zu kommen. Und der eine Höllenhund heißt Krankheitseinsicht und der andere heißt Compliance. Der eine ist definiert, Patient denkt wie Arzt. Also ich habe Schizophrenie, Diagnose 297 Punkt noch was. Oder Compliance, der Patient tut, was der Arzt will. Und das ist sozusagen das, was besänftigt werden muss, was erfüllt werden muss, um reinzukommen. Das ist karikiert, das ist zugespitzt, aber es ist schon, macht schon auch etwas deutlich. Und ich würde da gerne eine Umdefinition vorschlagen. Es ist meine Vorleistung, Krankheitseinsicht zu haben. Ich muss einen Einblick entwickeln, warum dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt psychotisch wurde oder depressiv oder manisch. Und dann kann daraus aus meiner Arbeit ein Stück gemeinsames Bild entstehen, wenn es gut geht. Und daraus kann Kooperation erwachsen. Aber es macht keinen Sinn, das zur Vorleistung des Patienten zu machen. Sondern delegieren wir nämlich die unbequemen Patienten zu einem ganz frühen Stadium raus. Und das ist meine Befürchtung. Früher war es so, dass die schwerkranken Patienten stationär waren und die Ambulanten und die Leichterkranken wurden ambulant behandelt. Das dreht sich im Moment um. Die Leichterkranken sind stationär und die Schwerkranken sind draußen. Und das wäre alles noch in Ordnung, wenn dann die Ressourcen auch entsprechend so verteilt wären. Da komme ich ganz am Schluss nochmal drauf. Jetzt komme ich zu dem Teilhabe der Angehörigen. Hatte ich am Eingang gesagt, warum mir die wichtig sind, weil ihnen sie Teilhabe geben. Sie sind ja ein Ort, wo auch Teilhabe stattfindet und sie müssen selber auch teilhaben können. Und teilhaben an der Gesellschaft, aber Teilhabe auch an der Versorgung. Und sie bringen sehr unterschiedliche Fragen und Konflikte mit, die kann ich jetzt hier nur anreißen. Die Eltern bringen die Frage mit, was haben wir falsch gemacht sozusagen, wo sind wir beteiligt, aber sie bringen vor allem die Balance mit zwischen Bindung und Autonomie. Wo müssen wir für den anderen da sein, um Halt zu geben und wo müssen wir auch loslassen, damit er erwachsen werden kann. Das ist ein schwieriger Konflikt, also ich kann das jetzt nicht ausführen, wo Angehörige auch Unterstützung brauchen und oft auch nicht nur die von Selbsthilfegruppen, sondern oft auch die von therapeutisch und angeleiteten Angehörigengruppen, wo ich den Eindruck habe, dass wir uns da zunehmend aus der Verantwortung stehlen mit dem Argument, das macht ja jetzt alles der Bundesverband der Angehörigen, brauchen wir jetzt ja nicht mehr machen. Und das ist, glaube ich, nicht fair, so an der Stelle. Geschwister bringen die Frage mit, warum er oder sie und nicht ich, Damit schwingt sowas wie Überlebensschuld mit. Das ist ein gar nicht einfacher Konflikt. Geschwister sind völlig in der, sozusagen noch in der Versenkung, sind noch weniger wahrgenommen als Kinder, aber bringen einen sehr eigenen Konflikt mit. Vor allem aber bringen sie eine ganz große Chance mit. Also wenn Sie Geschwister in Familiengesprächen dabei haben, laufen die Familiengespräche besser als ohne. Also sie bringen in der Auseinandersetzung zwischen den Generationen eine neue Sicht rein und ermöglichen eine andere Auseinandersetzung und damit auch eine andere familiäre Teilhabe. Also sie kriegen eine andere Dynamik hinein. Partner bringen die Frage mit, ist das jetzt Krankheit, dass er so ist, oder ist es die Beziehung? Warum tut er mir das an? Was passiert hier jetzt gerade? Und sie müssen, Angehörige müssen eine Balance finden zwischen Nähe und Distanz. Wie nah kann ich dem anderen sein, ohne selbst in den Abgrund zu kommen? Wie viel Abstand brauche ich, um meine Liebe bewahren zu können? Und das sind Konflikte, die nicht einfach zu lösen sind. Bei bipolaren Störungen ist es besonders extrem, weshalb ich immer sage, die sind nicht zu behandeln, Menschen mit bipolaren Störungen, ohne Angehörige. Das wäre ein Kunstfehler, aber tendenziell gilt das bei allen psychischen Krankheiten. Also auch hier geht es um Teilhabe. Jetzt, die Kinder rücken ja zum Glück etwas mehr in die Aufmerksamkeit. Die bringen eine mystische Sicht mit, eine egozentrische Sicht. Was kann ich jetzt tun, um Mama oder Papa zu retten? Also eine völlige Selbstüberschätzung aus dieser Dynamik heraus, dass sie sowieso alles auf sich beziehen und sich tendenziell auch schuldig fühlen für das, was da passiert. Und wenn wir da nicht entlasten, offensiv informieren und offensiv auch Entlastung einbringen, in Krisen zumindest, dann richten wir viel Schaden ein. Also da haben wir eine wirkliche Verantwortung für Teilhabe, die wir nicht immer wahrnehmen. Also als letzter Punkt, die Freunde und Peers, die auch noch viel zu wenig in der Aufmerksamkeit sind, die aber bei jungen Patienten eine enorm große Bedeutung haben, weil sie viel mehr prägen, als wir das mit irgendwelchen dusseligen Psychoedukationsmaßnahmen können, sozusagen. Insofern spielt es eine Rolle, ob wir die mit ins Boot kriegen, auf die Seite kriegen oder ob da sozusagen das völlig ungesteuert läuft. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, zu den strukturellen Voraussetzungen. Das eine, wovon ich überzeugt bin, wo Teilhabe mit entschieden wird, ist, ob es gelingt, integrierte Versorgung in dem Sinne zu schaffen, dass es einen Topf gibt, der nicht mehr aufgeteilt ist, ambulant, teilstationär, stationär, sondern wo die Ressourcen einer Klinik, ich spreche jetzt bewusst aus dieser Perspektive, als Behandlungszentrum funktioniert und nicht nach dem Full-House-Prinzip. Wir haben solche Modelle der integrierten Versorgung für einige Patienten und einige Kassen geschaffen, mit dem Ergebnis, dass wir ein Home-Treatment aufbauen können, mit denselben Mitteln intensiv zu Hause aufsuchen und arbeiten können, Familien einbeziehen können, mit der Hälfte der Liegezeiten auskommen können, mit derselben Ressourcen. Das heißt, die Kassen sparen sogar noch 10%. Das heißt, die Kassen gewinnen an Kosten, die Kassen gewinnen an Kostentransparenz, die Patienten gewinnen an Kontinuität und an Flexibilität und der Träger gewinnt auch an Flexibilität, wie er die Mittel einsetzen kann. Also das ist das Modell der Finanzierung der Zukunft und da bin ich auch ein Stück optimistisch, dass da eine Menge Ressourcen, die jetzt stationär gebunden sind, anders viel besser verwandt werden können. Der zweite Punkt, den ich für strukturell für wichtig finde, ist den Trialog oder Dialog zu etablieren. Und da gibt es einmal sozusagen die Ebene des Psychoseseminars, wo sich Betroffene, Angehörige und Profis treffen, aber eben nicht als Patienten und Angehörige, sondern als Bürger, als beteiligte Bürger oder als erfahrene Bürger sozusagen treffen. Das ist etwas, was jetzt 20 Jahre Schule hat, was jetzt im Sommer ein Jubiläum feiert in Hamburg und wo ich eine Menge von gelernt habe, auch gerade hinsichtlich der anthropologischen Sicht und wo auch Angehörige und Betroffene eine Menge voneinander lernen können, gerade weil sie nicht voneinander abhängig sind und man dann manchmal viel leichter und besser zuhören kann. Also das funktioniert, weil es nicht Behandlungsort ist, weil es nicht Veränderungsdruck hat, weil es eher ein sozialer oder kultureller Raum ist, mit Ausgewählten, aber auch mit erfahrenen Bürgern. So, und aus diesem Trialog jetzt in den Seminaren hat sich solche Projekte der Anti-Stigma-Arbeit entwickelt, wie Irre Menschlich Hamburg oder auch wie andere, wo es dann nicht mehr um die wechselseitigen Vorurteile, sondern um die öffentlichen Vorurteile geht. Daraus hat sich die verschiedene auch Alltagskonzepte entwickelt, wie die Behandlungsvereinbarungen oder die initialen Behandlungskonferenzen bei Ersterkrankung, ein schwedisches Modell, wo gleich von Anfang an betroffene Angehörige, Profis möglichst zu Hause zusammensitzen, um gerade bei der akuten Psychose zu gucken, was muss jetzt wie passieren, um Entlastung herbeizuführen, wie ist das jetzt im Moment zu verstehen, bevor alle Psychiatrisierung überhaupt begonnen hat. Also da gibt es frühe Weichenstellungen, wo nicht das späte, mühsame Reframing dann vermieden werden kann, wo man möglichst früh die Weichen anders stellen kann. So, und dann wäre der Anspruch schon, einen Trialog in die Lehre, in die Forschung zu kriegen, auch in die Psychiatrieplanung, in die Qualitätssicherung reinzukriegen. Und das ist der letzte Punkt, was sich für mich auch ein Stück aus dem Trialog entwickelt hat, ist diese Experience-Involvement-Bewegung, die heute Klaus Dörner schon mal angesprochen hat. Also Betroffene durchlaufen eine bestimmte Schulung und Reflexion und auch Besinnung auf die eigenen Stärken, um dann gezielt zu überlegen, wo kann ich meine Fähigkeiten einbringen im psychosozialen Bereich oder im psychiatrischen Bereich oder in der Altenhilfe. Und das werden Sie, wird Ihnen gleich in den Beispielen nochmal begegnen. Also, ich hoffe wahrscheinlich nicht alle Beispiele, aber ich versuche es sozusagen. Die erste Beispiel, Annemarie Krämer, hat aber zu tun mit ihrem Menschlich Hamburg, der zweite mit dem Ex-In-Projekt, der dritte ist ein obdachloser, psychisch Kranker und der vierte ein junger Patient, der extrem eigensinnig war. Annemarie Krämer ist eine arbeitslose Lehrerin, 20 Jahren eine Schwangerschaftspsychose entwickelt hat, dann einen schwersten Suizidversuch gemacht hat, schwer traumatisiert war, ein Dreivierteljahr im Rollstuhl saß, keiner glaubte, dass sie überhaupt wieder ganz beisammen kommt. Er hat dann über Konflikte, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen möchte, irgendwann die Ehe verloren, also der Mann hat sich getrennt. Es hat erhebliche Konflikte gegeben, sie hat dann Depressionen entwickelt, auch mit in anderen Zusammenhängen, hat darüber den Kontakt zu dem Sohn verloren, worunter sie bis heute extrem leidet. Erstmal unter dem Einfluss des Vaters hat der Sohn sich ganz sozusagen auf Seite des Vaters geschlagen, aber auch jetzt als 18-, 20-Jähriger hat er noch nicht die Traute seiner Mutter zu begegnen. Das ist für sie eine schwerste Verunsicherung, die sie immer wieder quält. Sie versucht das zu kompensieren, indem sie Tagebücher schreibt und dann irgendwann ihrem Sohn das Mitteilung zu machen. Sie ist schon beim 100. Tagebuch und ich sage ja immer, das wird ihr Sohn nie im Leben lesen. Aber trotzdem schreibt sie auf, um sozusagen die Souveränität zu behalten, ihm etwas mitteilen zu können. Aufgeblüht ist Frau Krämer, seit sie Mitarbeiterin im Irre-Menschlich-Projekt ist und in Schulen geht. Und ich habe das erste Mal erlebt, als sie mit viel Lampenfieber in eine Klasse gegangen ist, um dann von ihrer Depression, auch von der Psychose zu erzählen. Sie hat das völlig souverän gemacht, dann, als sie dann drin saßen. Und nachher hat sie mir gesagt, die waren alle so alt wie mein Sohn jetzt. Das hat mich so berührt, ne, dass sie da offensichtlich eine Ersatzhandlung macht, die mir in dem Moment jetzt gar nicht bewusst war. Ich wusste natürlich um den Sohn, ich wusste aber nicht, dass das genau das Alter war jetzt von dieser Schulklasse. Und das war für sie eine ganz wichtige Erfahrung zu merken, Kinder hören ihr zu, die sind interessiert, die reagieren positiv, dass sie überhaupt sich traut, von sich zu erzählen. Sie sagen auch nachher, Mensch, das ist ja ein Mensch wie jeder andere, woran man dann merkt, was für ein Zerrbild die eigentlich hatten. Und das ist sozusagen die Botschaft, die uns ja völlig reicht. Wenn das rüberkommt, ist ja schon viel gewonnen. Inzwischen wissen wir, dass über diese Projekte auch eine Menge Sensibilität für sich selber wächst, also nicht nur Toleranz für andere, sondern auch Sensibilität für sich selber. Das sind so die Ebenen, wo wir mit dem Projekt aktiv sind. Wir machen Projekte für Journalisten, wir machen vor allem Projekte in Schulen, wir machen inzwischen auch Projekte in Betrieben. Das klang ja schon an, dass Betriebe auch ziemlich viel mit psychischer Erkrankung, mit Depression und Burnout zu tun haben. Auch dort ist es sozusagen eine neue Erfahrung, dort sprechen zu können und auch eine neue Art von Kommunikation da in Gang bringen zu können, machen Fortbildung für diese Gruppen, die hier stehen, Gesundheitsberufe, Lehrerinnen, Pastoren, Polizei, alles ganz unterschiedlich zu begründen, das führe ich jetzt nicht aus. Am neuesten ist für uns, dass wir für die Wohnungswirtschaft Fortbildungen machen, mit dem Ziel, dass die nicht so die normale Wohnungsvergabe nicht mehr so selektiv machen. Weil es ist ja kaum noch möglich für jemanden, der psychisch krank ist, auf dem normalen Wohnungsmarkt eine Wohnung zu kriegen, sondern der kriegt sie nur auf dem Umweg über irgendwelche Träger. Aber nicht jeder will zu irgendwelchen Trägern, sondern will eine Wohnung. Sozusagen. Das heißt, wir machen jetzt offensiv Fortbildung und Antistigma-Arbeit mit der Wohnungswirtschaft, was von der Senatorin für Stadtentwicklung sozusagen mitgetragen und verantwortet wurde. Und da gab es ganz beeindruckende Begegnungen zwischen dem Herrn Kemme, von dem ich vielleicht noch erzähle, dem obdachlosen psychisch Kranken und dem Vorsitzenden der SAGA. Die saßen im selben Workshop, sozusagen, um darüber zu reden, warum die Wohnungsvergabe so schwierig funktioniert. So, also da bin ich beeindruckt, welche Brücken man tatsächlich schlagen kann mit so einem Verein. Den Exkurs spare ich mir. Zweite Beispiel ist Johann Rasch. In dem Fall habe ich einen anderen Namen gefunden, um ihn zu schützen. Jemand mit einer langjährigen Psychose, angeblicher Hebephrenie, starker Negativsymptomatik. Der hat dann in seinem Tran irgendwas geklaut im Kaufhaus, und als der Kaufhausdief ihn gestellt hat, hat er den mit irgendwas beschmissen. Dafür ist er in die Forensik gekommen, weil er sich täglich bedroht fühlte. Und dann ging eine beträchtliche zusätzliche Dynamik los. Der ist inzwischen, hat er den Experience Involvement Kurs durchlaufen, also ich verkürze die Entwicklung natürlich etwas, hat dort enorme aufgeholt in der Wahrnehmung seiner eigenen Person, auch seiner Ressourcen. Also es ist ein enormer Prozess, der da entstanden ist, gerade weil es nicht um unmittelbare Veränderung geht, sondern einfach nur um Besinnung auch, was er für Stärken hat und was er vielleicht zu geben hat. Und er macht inzwischen für den Angehörigenverband in Hamburg Recovery-Kurse, macht Fortbildungen und blüht geradezu auf. Ja, jetzt kommt, einen schaffe ich noch, ne? Oder? Kommt Herr Kemmel, den erzähle ich jetzt biografisch, wenn auch etwas gerafft. Stellen Sie sich einen kleinen Jungen vor, sehr arme Verhältnisse, Eltern kämpfen ums Überleben, haben wenig Zeit für ihn, hängt am Rockzipfel der Schwester, die 8 Jahre oder 6 Jahre älter ist, weiß ich genau, die Schwester kommt in die Pubertät, aber nicht wieder raus, wird als psychotisch diagnostiziert, kommt unter dramatischen Umständen in die Klinik. Der kleine Junge von 8, 9 Jahren ist erschüttert, was mit der Schwester passiert, schwört sich, dass ihm das auf keinen Fall passieren darf, will das Höchstmaß an Ordnung herstellen, damit er auf keinen Fall in dieses Chaos, in diesen Strudel gerät, geht unauffällig durch die Schule, lässt die Pubertät gleich aus und nach der Schule verpflichtet er sich für 12 Jahre bei der Bundeswehr, ist das Höchstmaß an Ordnung, was ich mir vorstellen kann, mit seinem wird spezialisiert zum Spisatzerjäger, das ist jemand, der Spione, Saboteure und Zersetzer jagt, wo immer er die findet. Heiratet die erste Frau, die er kennenlernt, kriegt ganz schnell ein Kind mit ihr, also richtet sich sein Leben so ein, dass es möglichst keine Unsicherheiten gibt. Und das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert, Unsicherheiten kommen, auf die ist er nicht vorbereitet. Die erste Unsicherheit ist, dass die Bundeswehr ihn nicht übernimmt. Die zweite, viel wichtigere Unsicherheit ist, dass die Tochter in die Pubertät kommt. Er plötzlich panisch reagiert, das überhaupt nicht verarbeiten will und kann und darauf einen Wahn entwickelt, um das nicht wahrnehmen zu müssen. Er ist überzeugt, dass die Tochter unter dem Einfluss der Mafia steht, mit Drogen versorgt wird und deshalb so eigensinnig wird. Die hat gar nichts Ungewöhnliches gemacht, die hat nicht mal Drogen genommen, aber in seinem Wahn hat er überall weiße Päckchen gesucht, hat die Familie tyrannisiert und damit die Ehe zersprengt und das Kind gleich mit aus dem Haus getrieben. Plötzlich war er Mutterseelen allein, mehr oder weniger nicht lebensfähig, ist obdachlos geworden, ich kürze das etwas ab, ist in den Wald bei Ludwigslust gegangen, hat ein halbes Jahr da gelebt, ohne einen Menschen zu sehen und hat sich von den ernährt von den Wurzeln und Beeren und sonst was. Hatte ja das Überlebenstraining der Bundeswehr, also umgekommen ist er nicht. War aber völlig verwahrlost, als er wieder zurückkam nach Hamburg. Er spricht im Rückblick, das war die schwerste Zeit seiner Schizophrenie, also er muss völlig in anderen Welten gewesen sein. Dann kommt er zurück in die Psychiatrie, hat wohl mächtig gestunken, keiner hat sich um ihn gekümmert, alle fanden ihn peinlich, also ist er nach ein paar Stunden wieder gegangen. Das war seine Begegnung mit der Psychiatrie. Dann hat er versucht, ich weiß nicht, woher er diese Kraft genommen hat, das alles zu kompensieren und umzudrehen. Er hat für sich ein Konzept entwickelt, die Menschen sind nicht in der Lage, artgerecht zu leben, die Tiere können das, wenn man sie lässt, aber die Menschen nicht, die verpesten die Luft, bauen Häuser und fahren Autos und rauchen und saufen und er ist jetzt auserkoren, artgerecht zu leben. Hat sich Depots rund um Hamburg geschaffen und führt seitdem ein Leben seit 15 Jahren als obdachloser psychisch Kranker in diesen Depots, raucht nicht, trinkt nicht, ist also nicht nur Außenseiter in der normalen Gesellschaft, sondern ist damit auch gleich Außenseiter unter den Pennern, unter den Obdachlosen. So, er ist nicht in der Lage, bei Aldi reinzugehen, um sich mit Fusel zu versorgen, weil dann gleich Kriegsgeräusche losgehen, also so Restwahn, den er hat. Er ist nicht in der Lage, in einem geschlossenen Haus zu übernachten, weil dann auch gleich Kriegsgeräusche losgehen, also schläft er in den Depots. Eine Zeit lang hat er auch da Einflüsse der Mafia gehabt, das hat er mir viel später erst erzählt, sonst wäre ich in Panik gekommen, hat irgendeinen vornehmen Stadtteil von den Strom abgekoppelt, also sind die Stromleitungen hoch und hat unter der Einfluss der Mafia die Stromleitungen durchgekappt. Eine andere Aktion war, dass er auch wieder in einem vornehmen Stadtteil bis zu 50, 60 Fahrräder geklaut hat und sie in ein Waldstück gebracht hat, bis die Kinder vom anderen Stadtteil die Fahrräder mitgenommen haben. Also war so der Robin Hood der Hamburger Fahrräder. Also das sind alles so Anekdoten, die ich viel später erst erfahren habe von ihm. Also die Ambulanz, wo ich arbeite, kam ja, um was zu essen und zu trinken und um sich aufzuwärmen, aber mitnichten, um irgendwas zu erzählen oder geschweige denn irgendwelche Medikamente oder Therapien über sich ergehen zu lassen. Wenn man sich zu ihm setzte, war er einsilbig. Wenn man sich mit ihm verabreden wollte, hat er ja gesagt und ist nicht gekommen. So, da war gar keine Chance, viel von ihm zu erfahren. Aber ich bin seitdem überzeugt, dass Sozialpsychiatrie mit den Grundbedürfnissen anfängt und dass wir wirklich solche Angebote schaffen müssen, damit solche Menschen überhaupt kommen und andocken. Die Gesprächskontakte kamen später erst, und zwar im folgenden Zusammenhang. Vor jetzt schon 6, 7 Jahren hat er vor Weihnachten, ist er Opfer eines Ordnungsfanatikers geworden, der ihn mit einem Schäferhund zur Rede gestellt hat, nur weil er irgendwo gegen einen Baum gepinkelt hat, seinen Schäferhund auf ihn gehetzt hat und ihn mit so einem Knüppel niedergeschlagen hat. Da hatte ich auch schon den Eindruck, wir müssen den Eigensinn schon verteidigen, nicht nur sozusagen aushalten, wir müssen ihn schon verteidigen und wir müssen diese Art von Teilhabe an ungewöhnlichen Menschen inzwischen schon gegen solche Kräfte verteidigen. Er war dann schwer verletzt, hat sich in eins seiner Depots geschleppt und hat nur durch seine begnadete Konstitution überlebt, weil es bitterkalt war. Am nächsten Morgen ist er gefunden worden und in eine regionale Klinik, eine Chirurgie gebracht worden. Die haben ihn bestens versorgt. Die riefen mich dann auch an, ich bin hingekommen, dann hatte er da übernachtet, war gewaschen, gekämmt, lag da in einem Bett mit seinen grauen Haaren nach hinten gekämmt, sah super völlig ungewohnt wie sonst aus, kann leider keine Fotos zeigen, aber so grinste mich an, weil auch für ihn war völlig klar, das ist eine absolut ungewohnte Situation. Er hat übernachtet, er hat sich waschen lassen, was völlig undenkbar war, und ich war beschämt, dass die Kollegen von der Chirurgie etwas hingekriegt haben, wo sich die Kollegen der Psychiatrie nur in Grausen abgewandt hatten, sozusagen. Und es war beeindruckend, dass er das so ausgehalten hat. Problem war dann nur, dass die dann etwas später Platz brauchen für die Brandverletzten der Silvesternacht. Da musste er früher wieder raus aus dem Bett, konnte nicht nach Hause, weil es gab kein Zuhause, wollte nicht zum Mitpatienten, weil dafür war er zu stolz, konnte ich ihm nur eine psychiatrische Station besorgen. Dann war er, weil kein Bett woanders frei war, kam er bei uns auf die Akutstation. Das ist eine ganz moderne, tolle Station mit so einer elektronischen Videoanlage. Man kann von dem Kanzel aus sich in jedes Zimmer schalten und hat dann alle Patienten im Blick. Super System, nur nicht für jemand, der Spisatzerjäger ist. Also in seinem Verständnis war das ein Grauen. Er hat da keine 5, 6 Stunden ausgehalten, dann war er mit kaputten Beinen über die Mauer davon und hat mich bei der nächsten Gelegenheit angebrüllt. Der Strom ging durch mich durch. Und damit meint er nicht nur die Videoanlage, sondern den Elektroschock, die angeblich aus seiner Wahrnehmung die Schwester damals gekriegt haben. Das war sein Bild von Psychiatrie, Elektroschocks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich dabei war, aber sozusagen das ist der Hintergrund. Er hat es überlebt, er hat auch sein Bein ist wieder ganz geworden, und dieses Ereignis war ein Anlass, um ihn dann irgendwann zu fragen, ob ich seine Geschichte aufschreiben darf, weil ich sie lehrreich finde für Jugendliche, und daraus ist das Buch Pias lebt gefährlich geworden. Und erst dachte ich, er zerreißt mich in der Luft mit diesem Anliegen, aber er war völlig einverstanden, er war begeistert davon, war mein härtester Rezensent aller Zeiten, hatte super Ideen und hat das Buch adoptiert und selber auf der Buchmesse vertreten. Und das war der Anlass, bei dem ich überhaupt von ihm erfahren habe. Das war der Anlass, wo ich diese Geschichten erfahren habe, die ich Ihnen damit erzählt habe. Ein letzter Aspekt, der jetzt wieder zur Teilhabe zurückführt. Wenn ich ihn früher gefragt habe, wollen Sie nicht mal wieder im Bett schlafen, hat er mich gefragt, wollen Sie nicht mal draußen schlafen. So. Da war das so ein Ping-Pong. Inzwischen ist er 15 Jahre älter oder 10 oder 12 Jahre älter. Wenn ich ihn heute frage, wollen Sie nicht mal im geschlossenen oder in der Wohnung schlafen, dann sagt er, ich kriege keine. Ein Obdachloser kriegt keine Wohnung. Und dann sage ich, okay, das kriegen wir hin. Dann sagt er, nee, ich nehme nur eine Wohnung, wenn ich auch Arbeit habe. Mein erster Impuls war, der ist unverschämt, der will alles auf einmal. Aber das Gegenteil war der Fall. Der hatte einen gewissen Stolz. Der hat gesagt, ich kann nur was annehmen, wenn ich auch was geben kann. Sozusagen. Er hatte dann erst die Angst, seine Tochter müsste für die Wohnung bezahlen. Da habe ich ihm gesagt, das muss sie nicht. Aber trotzdem war für ihn das ganz wichtig. Ich kann nur etwas annehmen vom Staat, wenn ich etwas auch geben kann. Und er ist überzeugt von sich, dass er was geben kann. Und er kann auch was geben. Jetzt ist meine Hoffnung, er ist jetzt Referent für Mittelstufe bei Irre Menschlich, ist ein begnadeter Lehrer. Wenn der seine Geschichte erzählt, sind die ganzen Brecher von der 10., 11. Klasse oder 8., 9. Klasse Hauptschule oder Gesamtschule, sind alle Mucksmäuschen still und gebannt von ihm, wenn er erzählt. Also er ist ein guter Lehrer. Und meine Hoffnung ist, dass er irgendwann sagt, als Lehrer steht mir auch ein Schreibtisch zu. Also eine Homepage hat er schon, drei sogar, und kommuniziert auch mit den Schülern, aber dann irgendwann ist so die Hoffnung, er könnte die Kurve kriegen und könnte, bevor er zu alt ist und zu gebrechlich wird, darüber dann auch eine Wohnung ansprechen. Aber daran merken Sie, wie kompliziert manchmal Teilhabe ist und mit welchen Widrigkeiten die Person zu kämpfen hat, aber umgekehrt auch ich. Ja, soweit.